Der erste Blick, der bleibt ja oft hängen. Und der erste Blick, den ich hier sehe, ist... Vielleicht kann mal jemand hier nach vorne wählen. Das wäre mir ganz hilfreich. Lieber Amir, ich bin doch ein bisschen angerührt von den Bildern, die wir gerade gesehen haben. Ich kenne dich als einen meiner Studenten. Und das war jetzt ein sehr persönlicher Blick. Wir feiern heute deine Ordination. Du wirst Pastor des Bundes evangelisch-freikirchlicher Gemeinden. Das klingt gut, ne? Wenn ich so an deine Geschichte denke, dann hat sich bei mir der Eindruck aufgedrängt, damit konnte eigentlich niemand rechnen. Du bist in Teheran geboren. Du bist 2002 mit deiner Frau nach Deutschland gekommen. Und dann bist du einem, ja, ich würde mal sagen, einem Straßenmissionar begegnet, der hat euch Bibeln geschenkt. Ihr wusstet erst gar nicht, was das ist. Und irgendwie seid ihr dann Christen geworden und habt dann festgestellt, dass Nachbarn neben euch für euch gebetet haben, weil sie auch Christen waren und dass sie sich wünschten, dass ihr Christen werdet. Das war eine wunderbare Geschichte. Damit konnte niemand rechnen. Was für ein Geschenk für euch beide, für euch als Gemeinde hier in Mainz, aber ich finde auch für unsere Bundesgemeinschaft. Und auch wenn es hier unglaublich warm ist, ich freue mich total, dass ich heute hier sein darf. In den letzten Wochen habe ich oft in meinem Büro gesessen, in Elstal, und habe mit Studenten gesprochen, die jetzt im Sommer ihr Studium abschließen werden, um als Pastoren oder Pastorinnen in einen Dienst zu gehen. Und da fiel mir auf, dass ganz viele von denen total fröhlich waren. Die freuen sich darauf, haben auch ein paar Unsicherheiten, das ist klar, aber da strahlt so viel Erwartung aus, Hoffnung. Und ich habe das so wahrgenommen und merkte, dass bei mir durch diese Freude noch eine andere Seite anklang, weil in der Arbeit, in der ich zu tun habe, habe ich ganz oft mit Situationen zu tun, in denen es zwischen Pastoren und ihren Gemeinden nicht gut läuft, wo von Freude und Erwartung nichts mehr zu sehen ist, wo es um Ärger, um Frust, um Streit geht. Und nicht selten frage ich mich, was ist da eigentlich passiert? Die haben doch auch alle so angefangen. Und manchmal fahre ich in Situationen in Gemeinden hin, um dort zu helfen, in solchen schwierigen Situationen. Und dann begegnen mir Menschen, die es alle gut meinen. Das sind keine komischen Leute. Und trotzdem in intensiven Konflikten verhakt. Was ist da passiert? Ich erzähle euch das, weil das so zu dem Hintergrundrauschen gehört bei meiner Vorbereitung für diesen Gottesdienst. Und ich bin bei einem Bibeltext hängen geblieben, der wird, wenn ich ihn gleich lese, den einen oder anderen vielleicht ein bisschen überraschen. Er steht im Kapitel 7 des Römerbriefes. Eigentlich müssten wir jetzt hier die Kapitel 6 bis 8 lesen, aber das spare ich uns allen. Ich lese aus Kapitel 7, also nur mal die Verse 18 bis 20. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, dann vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Das ist ein Bibeltext, über den man ganz viele Bücher lesen kann. Man kann schon irritiert sein, nicht nur, weil man sich fragen könnte, ob das ein passender Text für eine Ordination ist. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Das ist ja ein praktischer Satz, wenn man das Gute mal wieder nicht auf die Reihe bekommen hat. Ich kann das nicht. Aber im Grunde genommen ist das auch ein demütigender Satz. Wollen, aber nicht können. Ich habe es als Kind manchmal versucht zu sagen, ich kann das nicht. Dann hörte ich, du musst nur wollen. Ist das so? Muss man nur wollen? Du musst nur wollen. Ich habe den Eindruck, dass durchaus viele Predigten mit ihren Appellen genauso aufgebaut sind. Aber leider machen wir tatsächlich immer wieder die Erfahrung, dass das mit dem Wollen und dann auch Tun gar nicht so einfach ist. Eure Tochter, die versprochen hatte, den Rasen zu mähen, da lacht schon einer. Ja, und dann ist sie leider wieder am YouTube-Video hängen geblieben. Und außerdem muss sie noch das Referat machen. Papa, tut mir leid, ich kann jetzt nicht. Und ihr wisst genau, seit 6 Wochen redet sie von diesem Referat. Ich war mal Redakteur einer Zeitschrift, die Gemeinde, wer die noch kennt. Und mit einer Gemeinde war verabredet, dass sie eine ganze Ausgabe gestalten sollten. Und 4 Tage vor dem Redaktionsschluss ruft mich der Pastor der Gemeinde an und sagt, es tut mir leid, wir schaffen es nicht. Alle, die etwas zugesagt hatten, hatten abgesagt. Wollen will ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Wir sind ja hier unter uns, da kann ich es vielleicht noch ein bisschen persönlicher machen. Vor einiger Zeit hatten meine Frau und ich einen Streit. Ja, auch Pastorenehen streiten. Und das war ein Streit mit Ansage. Es gab so in unserer Diskussion, die nach und nach immer ein bisschen heftiger wurde, einen Punkt. Ich habe genau gewusst, wenn ich jetzt eine bestimmte Frage stelle, dann eskaliert das hier. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe die Frage gestellt. Na klar. Was ist da passiert? Ich wusste es doch besser. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Kennt ihr das auch? Ich weiß, dass ihr das auch kennt. Ihr habt ja gerade gelacht. Und wahrscheinlich hat der ein oder andere auch so eine bestimmte Szene vor Augen gehabt. Nun könnte man mit den Achseln zucken und sagen, so ist das eben. Wir sind ja Menschen. Stimmt ja auch. Mal gelingt's und mal gelingt's nicht. Aber in diesem Text von Paulus, den ich am Anfang vorgelesen habe, da ist so ein Anschlusssatz. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, dann vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Sünde. Was für ein unpassendes Wort bei einer Ordination. Was für ein überflüssiges und irgendwie lächerliches Wort. Wir hören von Verkehrssündern, von Diätsünden, von Steuersünden. Das Wort hat es wirklich schwer. Aber dieses vielfach missbrauchte Wort bringt etwas zur Sprache, für das wir sonst gar keine Worte haben. Da verhält sich jemand so, dass er einer Gemeinschaft schadet. Es kann eine Ehe sein, eine Familie, eine Gemeinde, ein ganzes Volk. Wir könnten jetzt durch die ganze Bibel gehen, auch das ist für heute Morgen zu viel, aber nur so als Zusammenfassung. Es geht bei diesem Begriff um Gedanken, um Gefühle, um Haltungen und Handlungen, die dazu führen, dass wir andere verletzen, dass wir ihnen die Luft zum Atmen nehmen, dass wir sie ignorieren, sie übervorteilen, manchmal sogar fertig machen. Und diese Wirklichkeit hat etwas Zwanghaftes. Da tue ich nicht das, was ich will, sondern was ich nicht will. Und selbst Menschen mit guten Absichten in Gemeinden und darüber hinaus geraten in Distanz, in Streit, in ganz schwierige, manchmal kaum zu lösende Konflikte. Nach meiner Beobachtung ist es ziemlich ruhig geworden über Sünde. Vielleicht hat man früher darüber zu viel geredet in Gemeinden. Ich glaube, heute redet man zu wenig darüber. Und dann fehlen uns die Begriffe, um zu verstehen, was da manchmal zwischen Menschen abgeht. Der Apostel, das merken wir in diesem kurzen Text, den ich gelesen habe, der nimmt die Sünde ernst. Als eine Macht, die Beziehungen belastet und manchmal auch trennt. Eine Macht, die erkennbar wird zwischen Menschen und Gott und sogar in der Beziehung von Menschen zu sich selbst. Und eine Wirklichkeit, die tatsächlich auch im Leben von gläubigen Menschen erkennbar wird. Das Neue Testament ist voll davon. In den Briefen können wir das wahrnehmen, wie so etwas Gemeinden, Geschwister belastet. Und Gemeindegeschichten sind voll von Situationen, in denen man das nachvollziehen kann. Die Sünde in all ihren Spielarten, sie ist da. Sie zwängt sich einfach zwischen Menschen und zwischen Menschen und Gott. Nun könnte man natürlich sagen, wo ist das Problem? Es gibt doch Regeln. Und dem würde Paulus sogar zustimmen. Zwei Kapitel lang beschäftigt er sich mit dem Gesetz und wie es sich zur Sünde verhält. Er schreibt, das Gesetz ist heilig, gut und gerecht. Das Gesetz zeigt mir, wo ich versage, oder es mit Paulus zu sagen, die Sünde erkannte ich nicht ohne das Gesetz. Diesen Satz habe ich verstanden, als wir ein Haus gebaut haben. Wir bekamen nämlich eines Tages eine Strafandrohung, weil wir es unterlassen hatten, einen Antrag für das Überfahren des Bürgersteiges zu stellen. Da wären wir gar nicht drauf gekommen, weil wir an einer Sandstraße wohnen, da gibt es gar keinen Bürgersteig. Man könnte es so sagen, die Sünde erkannte ich nicht ohne das Gesetz. Es braucht halt einen Maßstab, etwas, woran mir etwas erkennbar wird. Aber das Problem des Gesetzes ist, es ist heilig, aber es ist letztlich schwach, weil es mir zwar die Sünde vor Augen führt, aber weil es mich nicht da herausführt. Es zeigt mir nur das Problem, aber keinen Weg, keine Lösung aus diesem Problem. Das sind diese Situationen, in denen ihr genau wisst, wie ihr eigentlich handeln müsstet und das Gute, das ihr erkennt, von dem ihr wisst, dann doch nicht tut. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Nun haben wir hier Gottesdienst und kein theologisches Seminar. Man kann sich ja fragen, was trägt das jetzt hier aus? Amir, ich spreche dich jetzt mal direkt an. Du hast es vielleicht schon gemerkt, du wirst es weiterhin merken. Pastoren können manchmal verzweifeln an den Menschen, mit denen sie zu tun haben. Da sprichst du mit einem Menschen in einem seelsorgerlichen Gespräch. Du gibst weise Ratschläge, du gibst Tipps, wie man mit der Situation, in die dieser Mensch umgehen sollte, umgehen kann. Und anschließend machen sie da genau das Gegenteil von dem, was ihr besprochen habt. Da hast du ein tolles Projekt, du hast Mitarbeiter, du bist ganz entspannt, weil die kümmern sich ja. Und kurzfristig sagen sie ab. Und dann? Wie reagierst du darauf? Wahrscheinlich enttäuscht, frustriert. Und was ist, wenn sich diese Erfahrungen häufen? Hörst du dann auf, anderen etwas zuzutrauen? Machst du dann lieber alles selbst? Oder ziehst du dich zurück? Oder wirst du zum Richter, der die anderen verurteilt, weil sie wieder mal nicht deinen Erwartungen entsprochen haben? All das gibt es unter Pastoren und Pastorinnen. Und ganz ehrlich, es sind ja nicht nur die anderen, wir gehören ja auch dazu. Auch wir als Pastoren erleben es, dass unser Wollen und unser Tun nicht immer deckungsgleich sind. Auch in unserem Leben erleben wir Situationen, wo wir plötzlich denken, hups, was passiert hier? Das Gute, das ich will, ich tue es nicht. Und dann, wie gehen wir dann mit uns um? Geben wir dann auf? Das war jetzt ein bisschen, in Deutschen sagt man Nabelschau, also so sich selbst anschauen und so. Und jetzt möchte ich den Blick von uns weg auf Jesus richten. Mir ist nämlich in dem Nachdenken eine Situation eingefallen von Jesus. Er wird angegriffen, weil er sich mit denen abgibt, mit denen ein frommer Mensch sich eigentlich nicht abgibt, mit den Sündern. Und dann sagt er zu denen, die ihn da angreifen, nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Das ist ein bemerkenswertes Wort. Jesus vergleicht Sünder mit Kranken. Also Menschen, die bedürftig sind, Menschen, bei denen es nicht reicht, an ihren guten Willen zu appellieren. Und dann bin ich noch auf etwas gestoßen, dass Jesus immer wieder Menschen sieht und es jammerte ihn. Also er ist sozusagen durchzogen von Mitleid, von Erbarmen gegenüber diesen Menschen. Das ist ein Wort, was im Neuen Testament nur von Jesus gesagt wird, bei keinem anderen Menschen. Es jammerte ihn. Es macht tatsächlich einen Unterschied, ob ich meine, dass der andere nicht anders will oder sehe, dass er nicht anders kann. Und wenn wir Menschen so verstehen, dass ihr Versagen im Umgang mit anderen, mit mir, mit sich selbst, vielleicht sogar mit mir, wenn wir also diese Situationen als einen Zustand betrachten, dann ändert sich die Haltung. Dann ändert sich deine Haltung, meine Haltung. Dann wird aus einer Trainer- oder Lehrer- oder Richterhaltung eine Haltung der Barmherzigkeit. Und das ist eine Jesus-Haltung, eine Jesus-Perspektive, Menschen mit Barmherzigkeit anzuschauen. Liebe Gemeinde, lieber Amir, ihr seid da nicht am Beginn eines gemeinsamen Weges, aber schon an einer wesentlichen Zwischenetappe. Und vor euch liegt ganz viel. Gottesdienste, Projekte, Seminare und vor allem Begegnungen. Vor allem Begegnungen miteinander. Manches wird ganz leicht sein. Und manches wird auch schwierig sein. Ihr werdet unterwegs auf unterschiedliche Erwartungen aneinander stoßen. Vielleicht kommen dann irgendwann auch nochmal kulturelle Unterschiede stärker in den Blick. Und wenn ihr euch eines für diesen gemeinsamen Weg vornehmt heute, dann dieses. Seid barmherzig miteinander. Nehmt Menschen in den Blick mit diesem Blick Jesu, der sieht, dass Menschen eben nicht immer nur so tun und handeln, wie sie eigentlich wollen, sondern dass da noch anderes mitspielt. Es ist mir aufgefallen, Amir, wenn ich mit dir oder auch mit anderen so aus der farsisprachigen Community gesprochen habe, dass der Wunsch, anderen etwas zu erklären, ganz wichtig ist. Ich habe das in deiner Arbeit gelesen, deiner Abschlussarbeit. Man muss Menschen, die zum Beispiel aus dem Islam kommen, erklären, wie das mit der Trinität ist. Also so thematische Arbeiten, das Verstehen von Bibeltexten, Seminare, Alpha-Kurse, Beta-Kurse, Ehekurse, Glaubenskurse, klärende Gespräche, das hat seine Berechtigungen. Aber die Sache, die ist viel komplizierter, weil die Sünde als Big Player mitspielt. Und dann ist es mit den Erklärungen allein nicht getan. Dann geht's um unsere Haltung. Also, lieber Amir, sei barmherzig mit den Menschen, mit denen du es zu tun hast. Auch wenn du sie zur Mitarbeit motiviert hast und manches vielleicht doch nicht so gut läuft. Sei barmherzig mit denen, die guten Willens sind, die wirklich wollen und dann an der Umsetzung scheitern. Und sei barmherzig mit dir selbst. Das ist vielleicht noch schwieriger. Es wird dir passieren, dass du etwas geplant hast, was du einen Tag machst. Und dann bist du meinetwegen am Rechner hängen geblieben, hast irgendwas gelesen, was vielleicht du auch später hättest lesen können. Und dann schaffst du irgendwas anderes nicht. Sei barmherzig mit dir. Und liebe Gemeinde, seid barmherzig mit euren Pastoren. Da nehme ich die anderen mit hinein. Es wird vorkommen, dass sie mal nicht den richtigen Ton treffen. Auch Andreas am Ulner passiert das. Und es wird vorkommen, dass eine Predigt langweilig ist. Es wird sogar vorkommen, dass sie dabei sind, eine Vision zu entwickeln und das dauert und dauert und dauert. Dann seid barmherzig mit ihnen. Und seid barmherzig im Umgang miteinander. Ja, es gibt die anstrengenden Menschen. Ja, natürlich. Und manche sind nachlässig in ihrer Mitarbeit. Und manche sind gutwillig und dennoch wünscht man sich, sie würden die Hände davon lassen. Seid barmherzig miteinander. Und damit ist keine Gleichgültigkeit gemeint, sondern eine Haltung, mit der man anerkennt, dass uns mehr prägt als der gute Wille. Und ich finde, damit sind wir Jesus auf der Spur. Seid barmherzig miteinander, denn die Welt, in der wir leben, die Gesellschaft, in der wir leben, mit ihren Forderungen nach Selbstoptimierung und Perfektion, ist schon unbarmherzig genug. Gerade gestern im Zug wieder manches gelesen, wie ich mein Leben noch mehr perfektionieren kann. Was wäre das für ein Signal, wenn die Menschen in Mainz von der Baptistengemeinde hier von einem Ort der Barmherzigkeit sprechen? Wenn die wissen, wenn du hier hinkommst, dann wird dir in einer Haltung der Barmherzigkeit begegnet. Ich höre auch ein paar Einwände, also ich vermute nur, dass sie da sind, ich höre ja hier nichts. Das ist zu einfach, wo kämen wir denn da hin? Man muss den Leuten doch sagen, wie sie zu leben haben und Paulus selbst sagt doch auch und so weiter. Haben sie recht, diese Stimmen? Es liegt ja nahe, was sie einfordern. Aber wenn wir dem Gedankengang des Apostels mal folgen jetzt und in das Kapitel 8 hineinlesen, dann stoße ich dort nicht auf Tipps, wie wir wollen und tun zusammenbringen, sondern dann stoße ich auf Jesus. Er hat die Sünde überwunden. Und wir stehen nicht mehr unter der Verdammnis, wir werden nicht auf diesen Gap zwischen Wollen und Tun festgenagelt, dieser Diskrepanz, die uns oft so lähmt. Und das gilt nicht nur für den Anfang des Weges. Da keimt Hoffnung auf. Wir haben den Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Und als solche bleiben wir unterwegs, werden immer wieder mal scheitern und immer wieder mal hören, dass da einer ist, der uns barmherzig anschaut, der uns in den Arm nimmt und sagt, herzlich willkommen bei mir. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht, denn das Gute, das ich will, das tue nicht ich, sondern das Böse, das nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Man könnte darüber verzweifeln, weil wir diese Erfahrung so oft machen. Aber das Nachdenken über uns endet nicht in der Resignation, sondern bei Jesus. Er hat die Sünde überwunden, wir stehen nicht mehr unter der Verdammnis. Und deshalb endet das Nachdenken des Apostels auch nicht in einem Appell, sondern in einem Jubelruf. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Weder Mächte noch Gewalten, nicht einmal die Sünde kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Das ist die letzte Zuspitzung dieser Jesus-Perspektive. Um dich daran zu erinnern, habe ich dir einen Text mitgebracht, den gebe ich dir nachher auch noch. Der stammt von Franz von Sales. Das war mal ein Bischof in Gent, 17. Jahrhundert, also ihr müsst ihn jetzt nicht persönlich kennen. Und der hat geschrieben, meine Vergangenheit gehört dem göttlichen Erbarmen. Meine Zukunft der göttlichen Vorsehung, also dem, was Gott für die Zukunft sieht. Was mich kümmert, was mir also wichtig ist, das ist das Hier und Jetzt und Heute. Das aber gehört Gottes Gnade und der Hingabe meines guten Willens. Das Hier und Heute gehört Gottes Gnade. Amir, ich habe dir diesen Text in einen Rahmen gesteckt, das kannst du in deinem Büro irgendwo aufhängen oder hinstellen. Und wenn du selbst die Erfahrung machst, dass du nicht tust, was du eigentlich willst, dann verzweifle nicht, sondern erinnere dich daran. Was mich kümmert, ist das Hier und Jetzt und Heute. Das aber gehört Gottes Gnade. Amen.